König, den einzig allein erkenne ich an. Jesus, mein König, Jesus, mein Herr. Halleluja. Ich lade euch ganz herzlich ein zu diesem Thema heute. Können Gottes Verheißungen wahr werden? Stimmt das, was der liebe Gott sagt? Geht das in Erfüllung? Kann man sich darauf verlassen? Das sind meine Gedanken, die ich heute, was mich heute bewegt. Also ist wahr das Wort Gottes? Erfüllt sich das in unserem Leben, wenn ich das Wort Gottes proklamiere, aufrufe oder was auch immer ist? So, deine Worte in unserem Leben, Herr, die bewirken Wunder. Und deshalb möchten wir uns Gedanken machen, wie kann ich noch mehr von dieser Herrlichkeit und Gnade Gottes erleben? Dann ganz herzlich für morgen eingeladen, sieh die Welt mit Gottes Augen. Und am Sonntag lebe das versprochene Leben. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Und das, was ich hier jetzt anfange mit dem Thema, kann man sich auf Gottes Wort verlassen? Ja, probier mal. Am Sonntag wollen wir testen und weitermachen. Lebe das versprochene Leben. Gott hat uns Verheißungen gegeben und nach diesen Verheißungen möchten wir einfach unser Leben gestalten. Kann sich Gottes Wort erfüllen? Das ist die Frage. Erfüllt sich das? Gibt es Beweise, dass sich das Wort Gottes erfüllt hat? So, lass uns vielleicht ein paar Gedanken über die Bibel machen. Stimmt das, was die Bibel uns vorausgesagt hat oder was die Bibel beschreibt? Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, aber trotzdem sehr viele wissenschaftliche Wahrheiten sind drin. Der alte Hiob, wir wissen nicht, wie alt das Buch Hiob ist, aber auf jeden Fall eines der ältesten Bücher, denn Hiob weiß noch nichts von Abraham, Hiob weiß nichts von Moses, Hiob weiß nichts vom Gesetz, aber Hiob beschreibt, Herr, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Das ist also fantastisch zu wissen, dass die Leute damals mehr gewusst haben, was wir erst jetzt im Zeitalter der Raumfahrt und so weiter entdecken. Kann das, was Gott gesagt hat, sich in unserem Leben erfüllen? Ist das wissenschaftlich beweisbar? Kann man das fassen? Was ist vom Wort Gottes zu halten? Ein Schriftsteller hat einmal ein Buch geschrieben und die Bibel hat doch recht. Und dann versucht er, Argumente zu holen. Die Sintflut, die hat es gegeben in allen Kulturen, wird davon berichtet, von der Sintflut, der Sündenfall. Sogar im Dschungel irgendwo, da beschreiben die Leute unter Umständen, früher konnten unsere Eltern über den Baum in den Himmel steigen und dann kam eine Frau, hat den obersten Zweig abgebrochen und seitdem können wir nicht mehr zum Gott, den Allmächtigen kommen. Nur überall gibt es solche Geschichten bestimmter Form, bestimmter Art und Weise, so dass die Bibel doch wahrhaftig ist, dass nicht eine Erfindung ist, sondern die Sammlung von vielen menschlichen Erfahrungen, Eindrücke, wie auch immer ist. Denn in der Bibel, wir finden den Sintflutbericht, aber nicht nur den Sintflutbericht, sondern auch andere Völker haben ihre Flutberichte. So. Kann das jemals wahr werden, was Gott sie gesagt hat? Auch wenn es tausende von Jahren vergehen, ist sein Wort Wahrheit? Ist bei Gott alles möglich, so wie wir manchmal glauben, sagen und proklamieren? Oder ist manches unmöglich? Wir fragen uns jedes Mal, kann man sein Leben nach dem Wort Gottes richten oder ausrichten? Also diese allgemeinen Fragen, Herr, ist dein Wort wirklich die Wahrheit? Ist dein Wort nichts wie die Wahrheit? Was ist von einer Prophetie zu halten? Wenn Gott dir ein Wort gibt, du bekommst ein Wort, ein Zeichen vom Herrn und so weiter, ist das dann die bare Münze und kann sagen, das hat Gott gesagt und das wird wahr werden. Wie wird das wahr? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich denke nur, der Elisa bittet den Propheten Elia, gib mir das doppelte Maß von deiner Kraft, deiner Herrlichkeit oder deiner Gnade, deiner Weisheit. Dann sagt, ja, das kriegst du, das kannst du haben, aber wenn du mich gesehen hast, wie ich in den Himmel gehe. Also es waren einige Bedingungen zu erfüllen. Stück für Stück musste der Elisa immer hinter dem Elia gehen und so weiter. Zuerst nach Bethel, dann nach Jericho, dann nach Gilgal, dann über den Jordan. Und dann erst, als er Elia gen Himmel fuhr und der Mantel auf ihn entfiel, dann hat er das doppelte Maß der Verheißung bekommen. Also wir denken manchmal, wenn Gott uns ein Wort gibt, das muss sofort bare Münze sein. So ist es nicht. Sondern da sind einige Bedingungen dran geknüpft. Bei der persönlichen Prophetie ist es genauso. Das ist immer stückweise. Gott gibt etwas, Gott sagt, das wird passieren, du wirst geheilt werden, du wirst wiederhergestellt werden, du wirst frei werden. Aber dann sind Zwischenstufen geschaltet. Und es fortschreitend, es entwickelt sich dann, wenn die Bedingung erfüllt wurde, wenn du mich siehst, wenn du das erlebst, wenn du treu bist, wenn und so weiter. Denn die Prophetie nach 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8 ist nur Stückwerk. Alles ist nur Stückwerk. Ist nie alles auf einmal gekommen, auch das Wort Gottes, Stück für Stück, diese Offenbarung. Wenn du aussiehst aus Ur in Chaldea, dann bist du im nächsten Schritt, bei der nächsten Etappe. Wenn man so in der Wüste ist, als Beduine, da ist es interessant, wenn du hinkommst zu dem und dem Stern, dann nimm den Stern nachher, der nach rechts geht oder der nach links geht und so weiter, die folgenden Sterne. Und so ist es. Wir müssen den Verheißungen Stück für Stück auf diese Art und Weise folgen. Gott hat eine Eile, er hat sehr viel Zeit, aber er kommt immer rechtzeitig. Also immer wenn du soweit bist, dann offenbart sich. Vielleicht eine ganz kleine Hilfe für diejenigen, die ein prophetisches Wort irgendwo bekommen haben, von Gott irgendwie aufgeschlossen. Ich denke nur an eine Frau in Stuttgart, sie war schwer krank und dann schrieb, ihr Arzt geht in Urlaub und schrieb, Frau Stadler, wenn ich zurückkomme, ich weiß nicht, ob Sie noch am Leben sind, aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Aus Verzweiflung, aus der Not schrieb mir die Frau, Pastor, wenn Sie an Krankenheilung glauben, kommen Sie ganz schnell bei mir vorbei, ich brauche Gebet. Und natürlich bin ich hingegangen, mache die Tür auf und was passiert? Da kommt eine Frau, fahl, grau, also runtergekommen, die Haare wild und denke ich, lieber Gott, und kein Wunder, dass die Gebet braucht. Wir knien uns gleich im Haus, im Flur hin und ich bete für die Frau und sage, lieber Gott, errühre das Gebet, die Frau muss geheilt werden. Dann sagt sie, ja, als junges Mädchen oder in der Kinderstunde, da war sie schon damals als Kind krank, in der Kinderstunde hat mir die Kinderstundentante gesagt, du wirst geheilt werden. Und da sind ja schon Jahre vergangen, du wirst geheilt werden. Der hat die Verheißung gehabt, sie hat sich als Kranke immer wieder daran gehalten, du wirst geheilt werden und sind Jahre, Jahrzehnte vergangen. Und jetzt ist sie da, mit Knien, und nach dem Gebet, ich gehe, dann besuche ich nach einer Woche oder 10 Tage, besuche ich die Frau wieder, ich kenne die Frau gar nicht mehr, ich sage, ich möchte so Frau Stadler, dann sagte, das bin ich. Plötzlich wie verwandelt. Aber sie hat die Verheißung gehabt und Jahre, Jahrzehnte gewartet, du wirst gesund werden. So, wenn Gott etwas sagt, und wenn er sagt, sofort, das kann sein zwischen 1 Tag und 3 Jahre. Wenn Gott sagt, sofort. Verstehst du? Oder sehr bald. Wenn er die Verheißung dir gibt, sehr bald. Und wir haben in der Bibel solche Verheißungen, sehr bald. Dann kann es sein, dass zwischen 3 bis 10 Jahre vergehen. Sehr bald. Weil Gottes Uhren gehen ganz anders. 1000 Jahre ist wie ein Tag bei Gott. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Oder wenn in der Bibel heißt es, jetzt oder heute. Dann können 10 bis 40 Jahre sein. Jetzt oder heute. Oder wenn Gott sagt, ich will dich wiederherstellen, ich will, das ist irgendwann einmal in unserem Leben. Nicht sofort, ich will, wenn Gott sagt. Also wir müssen also wirklich die Zeit uns nehmen, wenn Gott arbeitet, Gottes Mühlen waren langsam, aber trefflich fein. Ich will, irgendwann, wenn du gehorsam bist, wenn die Zeit reif ist, wenn die Umstände stimmen und die Voraussetzungen da sind, wenn Kairos, diese göttliche Zeit gekommen ist, oder wenn es in der Bibel heißt, dann bald, oder du bekommst eine Prophetie, bald wirst du und so weiter. Das kann sein 1000 bis 2000 Jahre. Oder eine Ewigkeit. Oder die Wiederkunft Jesu. Ich werde bald kommen wie ein Dieb in der Nacht, verstehst du? Und das sind schon 2000 Jahre vergangen inzwischen. Man braucht also Geduld, dass sich der Wille Gottes in unserem Leben erfüllt. Und in der Bibel müssen wir uns mit den Wirklichkeiten Gottes auseinandersetzen. Und zuerst einmal muss Gott geredet haben. Das ist A und O. Wenn sein Wort wahr werden sollte, eine Prophetie, egal was es ist, eine Verheißung, eine Wahrheit, dann muss Gott zuerst geredet haben. Amos Kapitel 3, Vers 7, da heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten zu offenbaren. Zuerst muss also jemand kommen, die Ankündigung machen, und im Leben, in der ganzen Welt passiert überall nach dem gleichen Schema, auch im Geschäftsleben. Wenn ein Gerichtsvollzieher kommt, der kündigt sich zuerst an. Oder ein König, wenn er kommt, er kündigt sich an. Also Gott tut nichts ohne Vorwarnung, ohne Bekanntgabe, ohne einen Herold oder eine Mitteilung. So, der Glaube kommt aus der Predigt. Genau das Gleiche ist es. Also zuerst einmal wird gepredigt und dann passiert es. Was nicht gepredigt wird, kann auch nicht geglaubt werden. Also, oder was nicht verkündigt wurde, so wird nicht geschehen. Wenn Heilung nicht gepredigt wird, können Menschen nicht geheilt werden. Wenn Befreiung nicht gepredigt wird, können Menschen nicht frei werden. Wenn Buße nicht gepredigt werden, werden die Menschen nie Buße tun. Deshalb, zuerst kommt die Predigt, die Verkündigung, und Gott handelt, nachdem man ja das Wort verkündigt hat. Wenn man Sieg nicht predigt, wenn man einfach sagt, ja, wir sind nichts, wir taugen nichts, wir können nichts, wir sind arme Sünder, und wenn man kein Siegesleben verkündigt, dann wird auch kein Sieg entstehen. Niemand wird vom Sieg singen und sagt, ja, das können wir nicht, das ist nicht unsere Art und unsere Weise. So, was Gott nicht für dich gesprochen hat, und das ist für mich jetzt persönlich, für uns alle, was Gott uns nicht gesagt hat, wird auch nicht passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir irgendwie erfahren, was hat Gott vor mit mir, mit unserem Leben, was hat er mir zugesagt, was habe ich von ihm gehört, was habe ich von ihm vernommen, was hat er mir versprochen, du wirst gesund werden. Und diese Frau ist gesund geworden. Sie hat sogar ihren Mann überlebt, Kriminaloberinspektor. Der wollte mich ins Gefängnis bringen. Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Ich habe gesagt, ich habe mit denen nur gebetet. Aber als er nach Hause kam, hat sie gesehen, wie sie die letzten Pullen in die Toilette von Medikamenten schüttet. Sie sagt, das hat alles nicht geholfen. Und jetzt vertraue ich Gott, du wirst geheilt werden. So, sie hat es wahrgenommen, die Zeit war reif, sie war soweit. Sie ist so weit gekommen, dass sie die Not hatte. Der Arzt geht in den Urlaub und sagt, ich weiß nicht, ob ich sie noch lebend antreffe, wenn ich zurückkomme. Die Bibel muss, damit Wort Gottes in unserem Leben sich erfüllt, zuerst einmal persönlich übersetzt werden, in meiner Sprache, so in meiner Gegebenheit. Ich muss verstehen, was hat Gott vor? Ich muss angesprochen sein. Und die Bibel spricht immer, wenn ich so die Bibel lese, und ich habe eines gelernt in meinem Leben, die Bibel so zu lesen, als wenn es ich wäre. Auf jeder Seite, Israel, das bin ich. Moses, das bin ich. David, das bin ich. Auch in den Psalmen, überall. Wir sind es, und die Bibel ist ein Buch von meinem Leben, was ich sein sollte. So, es beschreibt mich und mein und uns. Es ist ein Handbuch für mich persönlich, damit ich weiß, wie ich funktionieren soll. Und all diese biblischen Geschichten sind Geschichten, dass ich mich identifiziere mit dem, was Gott vorhat. Die Bibel will also wahr werden an mir. Genauso, wenn ich bete. Viele Leute denken, wenn ich für jemanden bete, da passiert ein Wunder draußen. Nee, das Wunder passiert nicht bei dem, für den ich bete, sondern das Wunder passiert an mir. Ich bekomme eine ganz andere Einstellung zu dem Kerl oder zu der Situation, zu der Sache. Und genau, wenn ich die Bibel lese, ich lese nicht für die anderen. Ich kenne Leute, die die Bibel lesen und die sagen, Karl, guck mal her, das ist für dich. Ich kenne solche Geschichten. Weißt du, man liest die Bibel für die anderen und man schreibt einen Bibelvers auf für jemand anders als Glück. Bringe also Glückswort oder Segenswort und so weiter. Aber das ist letztendlich alles für mich. Das, was mich anspricht, spricht auch den anderen an, natürlich. Aber es ist immer zuerst mal für mich. Hier redet Gott zu mir. Hier zeigt der Gott sich mir, wie er ist und wie ich seine Worte, seine Gedanken anwende. Und ich muss die Zusagen kennen deshalb. Gott tut nichts, ohne vorher gesagt zu haben, mitgeteilt zu haben. In der Predigt höre ich, manchmal ist es merkwürdig. Ich höre eine Predigt und sage, Mensch, das bin ich. Ich bin hier gemeint. Eigentlich, der spricht zu mir. Woher weiß er meine Situation? Ich werde hier angesprochen und in der Predigt wird dir gesagt, was Gott will. Gerade in einem besonderen Fall. Die Predigt ist nichts anderes wie die Auslegung der Gedanken Gottes. Natürlich kannst du in der Bibel lesen, aber da musst du lang studieren. Der andere, der hat es schon hinter sich. Und als Prediger lebt man gefährlich. Ich möchte also, wenn Leute schnell Prediger werden wollen, das ist gefährlich. Entweder du musst das durchleben, was du predigst, das hast du mitgemacht, diese Krisen, Katastrophen, diese ganzen biblischen Geschichten. Verstehst du, wie Jona im Bauch des Fisches? Du musst diese Situation durchmachen, oder wie Jesus am Kreuz, wie Petrus den Herrn verleugnet, oder was weiß ich, wie der Zachäus auf dem Baum sitzt und runter muss. Diese Geschichten sind, das bin ich. Und einiges habe ich erlebt und anderes, was ich predige, werde ich noch erleben. Also deshalb ist es, wenn du Zeugnis gibst anderen Leuten, dann erzählst, was du erlebt hast oder was du noch erleben wirst in Zukunft. So, die Predigt ist die Ausdeutung der Worte Gottes, die Beschreibung des Willens Gottes, Erläuterung und der Pläne Gottes. Also da zeigst du in der Predigt den Leuten, also da geht es so lang und dann gehst du dorthin, wenn du dort angekommen bist. Das ist die Schilderung der Gedanken Gottes und zeigt auf die Beschilderung, das ist der Weg, den sollten wir gehen. So wie im Hochgebirge. Wenn du im Hochgebirge bist, dann musst du dich nach einem Zeichen richten. Und was verkündigt wird, ist so von einem Bergführer oder von einem Reiseleiter oder ja, Gruppenleiter, da wird einfach beschrieben, der Weg geht dorthin, so und so, und du musst auf die Zeichen achten. Ganz besonders auf diese Zeichen. Und die Bibel sagt, es werden Zeichen geschehen. Zeichen, wir denken nur, dass wir staunen. Nein, Zeichen geschehen, dass wir uns orientieren können, wie es jetzt weitergeht. So, die Predigt ist dazu da, dass der Weg Gottes beschildert wird, Schilder angebracht werden, beleuchtet werden und so weiter. Plötzlich Schwerpunkt auf eine Sache gelegt und dann kann Gott etwas tun. Und wenn jemand krank ist und so weiter, der sollte Heilungspredigten hören. Wenn jemand Zweifel hat, soll Glaubenspredigten hören auf das Wort Gottes, wo das aufgemöbelt wird, wo es einem unter die Flügel gegriffen wird und sagt, komm, steh auf und geh nach Hause und verkündige die großen Taten Gottes. Gott tut erst etwas, wenn er uns etwas gesagt hat, etwas angekündigt hat. Und dann habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass du achtest, welche Zeit? 3 Tage? 10 Jahre? Eine Woche? Ein Leben lang? So, was er angekündigt hat. Und er redet durch seine Boten. Gott hat immer Diener und Boten, die irgendetwas ausrichten. Und wir sollen auf sie achten. Und manchmal, seine Boten sind nicht die perfektesten. Die haben nur eine Botschaft. Und die tragen da ein Zettelchen oder irgendetwas, was sie dann weitergeben. Ohne Ankündigung passiert nichts. Wenn eine Mieterhöhung irgendwo gibt, dann kriegst du vorher ein paar Wochen, ein paar Monate eine Ankündigung. Jetzt renovieren wir das Haus und jetzt gibt es Mieterhöhung. Oder wenn ein Besuch kommt, hoher Besuch, guter Besuch, der kündigt sich auch an, ruft an. Und dann putzt du, dann machst du die Dinge sauber und räumst auf und schmückst das Haus. Oder wenn ein Krieg kommt, ein Krieg, das kündigt sich an, wenn ein Krieg angesagt ist, dann zieht ein Land die Botschafter zurück und dann wird natürlich gedroht und da werden Konferenzen abgehalten. Auch Gott ist es so. Gnade und Gericht wird alles angekündigt. Ich will dir gnädig sein, ich will dir deine Sünden vergeben. Und dann kannst du Vergebung empfangen. Ohne Vorankündigung oder Verkündigung gibt es kein Gesetz. Ein Gesetz, was beschlossen ist, was funktionieren soll, wird zuerst mal beschlossen, aber dann wird es verkündigt. Saul von Tarsus, als er sich bekehrt, der liebe Heiland hätte vom Himmel alles ihm sagen können, Saul, lass dich taufen, jetzt studiere mal das Neue Testament. Und dergleichen, nein, er sagt, geh in die Stadt und man wird es dort dir sagen, wie es weitergeht. Und dann ist er das geworden. Der Ananias, ich denke, der hat eigentlich die ganzen Weichen im Leben des Saul von Tarsus gestellt. Er war der Prediger, der Gemeindeleiter wahrscheinlich in Damaskus. Und er sagt, lieber Bruder Saul, du bist ein auserwähltes Werkzeug von vielen Völkern und dir wird schwer sein, dagegen auszuschlagen. Ananias hat alles gewusst, was mit dem Saul passiert. Und das passierte auch. Und dann hat er 3-mal gefleht, lieber Gott, nimm das weg von mir. Und das konnte nicht weggenommen werden, weil Gott es so gesagt hat. Wir sollen einfach hören. Land, schreibt der Prophet Jeremia, höre des Herrn Wort. Und das, was Gott sagt, das kann bei uns auch geschehen. Und nur das. Und es kommt immer wieder, wie Gott es gesagt hat. Wie Gott es gesagt hat. Und was er nicht gesagt hat, wird auch nicht kommen. Da kannst du beten, so viel du willst. Er muss es uns zuerst sprechen. Und deshalb reden manche Menschen in der Bibel, Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Ich brauche ein Wort. Und wenn du vom Herrn ein Wort hast, angenommen, du machst einen Krankenbesuch und du stehst am Bett und da liegt jemand im Sterben. Verstehst du? Und du hast das Wort von Gott, die wird leben. Die wird noch Joghurt essen. Oder sonst noch was. Verstehst du? Die wird nach Hause gehen. Du hast das Wort vom Herrn und dann kannst du sagen, du Schwester, Bruder, du wirst noch die Werke des Herrn verkündigen. Weil Gott es dir gesagt hat und du sagst es weiter. Und du teilst es mit und handelst auch dementsprechend. Und dann besorgst Joghurt und Banane. Oder was auch immer es sein mag. Es ist so wichtig, dass wir die Stimme Gottes hören, seine Verheißungen lernen, auswendig kennen und immer wieder wiederholen Gottes Worte. Und dass wir Gott an seine Versprechungen erinnern. Und dass wir sagen, was Gott alles beschlossen hat, was sein Plan mit uns ist. So, wir sollten diese Verheißungen kennen und dann kommen wir in diesem Zustand, dass wir genau wissen, das ist es. Und wir sollen auch wissen, haben und soll. Was ist mein Leben? Was sollte ich und was habe ich? Und wo kann ich weitermachen? Erinnere Gott an seine Versprechungen. Und es ist genauso wie bei der Buchhaltung, weißt du? Haben und soll. Was habe ich und was soll ich? Und jetzt kann ich dran arbeiten. Und so wie ich vorhin gesagt habe, zwischen 3 Tage und 40 Jahre. Gott hat Israel beschlossen, herauszuführen aus der ägyptischen Gefangenschaft oder der Sklaverei. Aber wie viele Jahre sind es vergangen? 80 Jahre. Bis sie dort waren, wo sie sein sollten. Am Roten Meer, oder dass sie das Rote Meer durchkreuzen. Aber zuerst musste der Messias geboren sein, der Moses. Zuerst mussten die Plagen kommen. Und dann erst konnten sie herausgeführt werden. So, alles hat seine Zeit. So, die Frage ist, was habe ich schon erreicht? Was ist es? Wie weit sind wir denn? Herr, ich bin berufen, ein Reformator zu sein, ein Erlöser Israels. Und guck mal, was ist aus Moses geworden? 40 Jahre ist er in der Schule Ägyptens. Und dann 40 Jahre ist er bei seinem Schwiegervater Jethro und lernt dort die Weisheiten der Midianiter. Gottes Zusagen bleiben, seine Gesetze gelten immer. Aber wir müssen uns einfügen in den Rhythmus Gottes. Was hat er vor? Seine Liebe bleibt bestehen, verändert sich gar nicht. Das ist eine Tatsache, ein Fakt. Schon allein die Namen in der Bibel. Ich habe vorhin gesagt, das bist du. In der Bibel ist jede Seite, jeder Name hat eine tiefe Bedeutung. Und das ist für dich. Das kannst du hier identifizieren. Das bin ich. Ich bin der Petrus. Ich bin der Johannes. Ich bin der Thomas, der nicht glauben kann und will. Oder sagt, ich glaube nur, wenn ich was berühre. Wir sind manchmal solche Menschen. Und wir sollten uns aber nicht genieren. Das bin ich. Jeder Name in der Bibel hat eine Bedeutung. Vor allem vom Hebräischen, auch vom Griechischen her oder Aramäischen. So, Gottes Offenbarung ist in Bildersprache gegeben worden. Gott hat sich in Bildern offenbart, in diesem brennenden Busch oder in der Wolkensäule. Und wir müssen diese Bilder verstehen. Für mich war es eine tolle Sache. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wir haben zu Hause Arztbücher gehabt. Und da waren diese Arztbücher so, du konntest aufklappen und dann konntest dann den Bauch aufklappen, dann den Magen aufklappen, dann die Niere aufklappen und du konntest genau sehen, bis, ja. Du konntest, oder das Herz, du konntest aufklappen. Genau so ist es. So ist die Bibel. Du klappst ein Blatt nach dem anderen auf, und dann siehst du, das ist das hier, und dann geht's dann zu der einen Herzkammer, dann geht's zu der anderen Herzkammer. Und dann klappst du noch weiter auf, dann ja, kommst du auf der anderen Seite, dann die Lunge, dann kommst du der Leber. Weißt du, genau so ist es. Gott arbeitet in Bildern. Immer aufklappen. Da wird etwas aufgeklappt und wieder was aufgeklappt, wieder was aufgedeckt. Und die Schrift sagt, wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und am Schluss weißt du, wie du funktionierst. Der Weg Israels zum Beispiel. Der Weg Israels ist unser Weg. Dein und mein Weg. Unser Leben, unser irdisches Leben ist der Weg Israels. Von der Berufung Abrahams bis Einzug in das gelobte Land, das ist unser Weg. Zuerst kommen sie aus Not nach Ägypten, dann lernen wir einen weltlichen Beruf, weltliche Arbeit, und es geht prima zuerst einmal, aber dann werden wir versklavt, da werden wir Sklaven der Arbeit, des Pharaos, wir werden Leibeigene, und dann, ja, dann schreien wir zum Herrn, o Herr, soll das wirklich alles sein, was ich erreicht habe, gibt es nicht mehr. Und dann kommen die ägyptischen Plagen, bis Gott uns rausholt. Wir müssen erst zuerst mal durch Schwierigkeiten gehen, damit wir überhaupt die Sehnsucht bekommen. Ich will raus, ich will aus diesem ganzen Spuk raus, ich will nicht viel, ich will 3 Tage nur Gott anbeten. Das wollten die Israeliten, nur 3 Tage Gott anbeten. Und dann geht's in die Wüste und da gibt's kein Zurück mehr. Weißt du, dann wurden sie ständig unterwegs angefallen. Und das ist genau das Gleiche mit dir und mit mir. So, wenn du die Geschichte Israels liest, du wirst ständig belagert, ständig angegangen, ständig beleidigt. Das ist die Geschichte Israels. Das ist deine Geschichte. Wir werden übernatürlich versorgt, so wie Israel in der Wüste. Du fragst da, wo kommt das Manna her und wo kommen die Wachteln her und wie passiert das alles? Man sieht dann die Gläubigen und die Ungläubigen und manchmal verhalten wir uns ungläubig. Israels Weg ist unser Weg. Mein Weg von Berlin bis in den Himmel. 4. Stufe, 4. Etage. Thron Gottes oder wo auch immer. So, wir werden ja manchmal angefochten und dann sind wir in das gelobte Land und da denken wir, Halleluja, da ist Milch und Honig. Da sehe ich keinen Tropfen Milch und kein Gramm Honig. Das sind lauter Feinde. Und du siehst dann, muss Josua gegen 5 Könige kämpfen. Das sind 5 Sinne. Verstehst du, unsere Sinne, unsere Augenlust und Ohren und Wahrnehmung, verstehst du? Er muss zuerst mal diese Sinne besiegen, diese 5 Könige, die muss auf den Nacken treten. Das ist unsere Geschichte. der Kampf, das Josua-Buch ist ein Kampf um die Landeinnahme. Und dann das Buch Richter, da tat jeder, was er dachte. Weißt du, wir denken manchmal auch, wir wären jetzt Christen, wir sind Gläubige, wir sind Geisterfüllte. Dann sind wir, ja, das Buch Richter, da tut jeder, was er denkt. Verstehst du? Er ist sein eigener König. Und bis Gott uns dann lehrt, dass es so nicht geht. Und wir müssen da unsere Lektion lernen. Da kommen die Midianiter. Und dann sagt der Herr zu diesem Gideon, du streitbarer Held. Jetzt musst du auftreten und jetzt musst du kämpfen. Die Kanoniter vertreiben oder in Schach halten. Und wir sehen, wie dann die Israeliten Bündnisse schließen mit den Kanonitern, werden betrogen, reingelegt. Diese Girgasiter, da kommen sie mit durchlaufenen Schuhsohlen, mit zerfetzten Kleidern, mit trockenem Brot. Oh, wir kommen von weit her. Wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Könnten wir mit euch einen Bund schließen? Ich weiß, wir wissen, Gott ist so und so. Verstehst du, dann jammern sie was vor. Dem Josua, und Josua wurde reingelegt. Und diese Geschichte ist unsere Geschichte. Wir werden auch so oft reingelegt. Verstehst du von Leuten? Und dann schließt er einen Vertrag. Und dabei kamen diese Gesitter gerade um die Ecke. Die haben den reingelegt. Und deshalb, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und hier wird, wenn du das Alte Testament liest, das Alte Testament beschreibt das irdische Leben eines Menschen. Das Neue Testament beschreibt das geistliche Leben eines Menschen. Und ist jemand in Christus, der ist nichts mehr Verdammliches. Aber hier, solange du noch im Alten Testament bist, da hast du Kämpfe, hast du Anfechtungen. Psalm 40, Vers 17. Weißt du, da siehst du da, was hier der David sagt, ich bin arm und bedürftig, doch der Herr denkt an mich, du bist meine Hilfe und meine Retter. David sagt, Gott achtet auf mich. Verstehst du, hier lernen wir in der Bibel, wie Gott mit uns umgeht, diese Geschichten auf uns persönlich anzuwenden. Gott, du achtest auf mich. Ich bin dir nicht egal. Du respektierst mich. Und guck mal, David hat Dummheiten gemacht. Und wir Menschen, wenn wir leben, wir machen Dummheiten. Wo gehobelt wird, da gibt's Späne. Da gibt's auch Ausschuss. Und Gott, du kennst mich. Ich bin arm und bedürftig. Du bist meine Hilfe und mein Erretter. Und du denkst an mich, du antwortest mir, wenn ich Hilfe brauche. Du gehst auf mich ein und ich sehe, wie David eingeht oder wie Gott auf David eingeht, mit David handelt und redet. Ich denke nur auch Abraham. Weißt du, Abraham schachert. Weißt du, was Schachern ist? Das ist jüdisch. Schachern, verstehst du? Ja, vielleicht sind 50 Leute in Sodom und du wirst wegen 50 Leuten die Stadt nicht vernichten. Nein. Dann 45, dann 40, dann 35, dann 30 und so weiter. Und er schachert mit Gott, bis er runterkommt, bis, ja Gott, ich habe mich übernommen. Und wir sehen auch hier, auch in unserem Glauben, in unserem Gebete, wie oft wir übernehmen. Und genau das beschreibt die Bibel. Wie oft wir uns übernehmen, Gott gegenüber, den Mund zu vollnehmen. Ja, Herr, wenn dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Und dann siehst du, was dann passiert. Und du erlebst hier in der Bibel und erfährst, was wahr ist, die Wahrheit. Die Wahrheit über dir selbst. Ist Gottes Wort wahr? Und ich sage, ja. Das ist dein Spiegel. Da guckst du dich an. Du denkst, liebe Zeit, bin ich das? Ich habe zu Hause verschiedene Spiegel. Weißt du, da bin ich ganz klein. Weißt du, da sehe ich hübsch aus. Keine Falten, nichts, das ist alles wunderbar. Aber dann habe ich Spiegel. Wenn du da anguckst, da siehst du jede Runzel, jedes Härchen. Und so ist es, so ist das Wort Gottes. Je näher du die Dinge rannimmst, desto größer wird das Ding. Dann sagst du, das gibt's doch nicht. Soll das bei mir sein? Da wachsen einem die Haare aus der Nase raus. Das hast du vorher gar nicht gesehen. In aller Liebe. Da stehst du vom Weiten zu diesem wunderbaren Spiegel, in diesem Panoramabild. Da ist das alles gar nicht so drin. So, wir erleben, wie die Zusagen der Bibel gerade für uns greifen. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, merkst du, dass Gott dich nicht vergessen hat. Das bin ich. Nicke Gruß, in einem Buch von Kreuz und Messerhelden, aber Nicke Gruß war bei mir schon hier zweimal in Berlin. Und er hat erzählt, weißt du, als er Christ wurde, hat er die Bibel bekommen und dann fängt er aufzuschlagen und dann sagst du seinem Kumpel, du, ich stehe in der Bibel, Israel, Israel, das war sein Spitzname, Israel, ich stehe in der Bibel, auf jeder Seite, Israel, Israel. Israel, höre Gottes Wort. Steh auf jeder Seite in der Bibel. Und genau das ist es. Genau das ist es. Du stehst auf jeder Seite in der Bibel. Du bist gemeint. So, Gott ist da. Er hat dich nicht vergessen. Er ist da. Und zwar immer dann, wenn du ihn brauchst. Weißt du, Gott ist großzügig. Er hat so viel zu tun. Aber wenn du brauchst, wenn du ihn rufst, er ist da. Meine Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Und er ist bei mir auch in ungünstigen Situationen. Ungünstigen Situationen. Er spricht zu mir, manchmal, wenn ich ihn gar nicht hören möchte. Weißt du, wenn es mir unangenehm ist, wenn der liebe Gott spricht, da kriege ich Angst und sage, hoffentlich sagt er nicht die Wahrheit über mich. Hoffentlich verdammt und verurteilt er mich nicht. Aber weißt du, wie Gott redet, ist es erstaunlich. Am besten erkennen wir das Reden Gottes, die Wahrheit, wie Gott ist. Und Gott ist ein guter Psychologe. Zuerst lobt er, ich kenne deine Werke, ich weiß, wie du bist und so weiter. Aber ich habe was wider dich. In den Sendschreiben. Da entdecken wir die Wahrheit über unser Leben. So. Auch in ungünstigen Situationen spricht er zu uns. Und ich kann mich immer auf Gott verlassen. Und ich kann testen, ist sein Wort wahr? Ich kann testen. Kann ich mich auf sein Wort wirklich verlassen? Ja, ich kann es. Wenn ich in Krisensituationen bin, ich kann in seine Arme fallen und ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Halleluja. Ich kann nicht tiefer fallen. In seine Hände bin ich eingraviert, steht es eigentlich. Wir lesen ja, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Eigentlich heißt es richtig übersetzt, ich habe dich in meine Hände eingraviert. Weißt du, was das bedeutet? Eingemeißelt. Eintätowiert. Ich habe dich in meine Hände eintätowiert und du kommst nicht mehr raus. Und das ist die Botschaft, was mich bewegt. Ist Wort Gottes wahr? Ist die Erlösung so stark, dass sie mich hält? Dass sie mich trägt? Gott gibt dich nicht auf. Er hat dich nicht vergessen. Das hat David oft erlebt. Das hat er oft erfahren. Gott hört mein Gebet. Wir sollen nur testen, ob die Bibel echt oder wahr ist oder nicht. Wir können testen. Ist er ein Hörer der Gebete? Nimm dir was vor und sag, ich will für das und das beten. Und dann bete, bis du es bekommst. Und dann merkst du, dass die Bibel wahr ist. Wir sollten nicht nur beten in Notzeiten, sondern wir sollen auch in Friedenszeiten, gute Zeiten, Herr, ich habe jetzt ein Anliegen, ich will dir ein Haus bauen. Nur als Beispiel. Ja, und dann wird Gott schon sagen, ob du das Haus bauen kannst oder nicht. Oder vielleicht baut dein Sohn das Haus dann. Wie beim David. So, Gott redet zu uns. Gebetserhörung ist der beste Beweis für die Existenz Gottes und dass die Bibel wahr ist. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Da merken wir plötzlich, die Bibel ist wahr. Gebetserhörung, der beste Beweis. In Apostelgeschichte 10, das ist die Geschichte von Cornelius. Er betete viel, heißt es hier, und gab viele Almosen. Er betete viel und gab viele Almosen. Und anscheinend passierte nichts. Anscheinend haben Leute gesagt, das bringt alles nichts, das ist alles umsonst. Aber nein, er betete viel. Nicht nur ein Gebet, ein Stoßgebet. Wir neigen immer gerne zu Stoßgebeten und sagen, wenn es nötig ist. Nein, Gott ist kein Reserverat. Er betete viel und gab Almosen. Weißt du, was Almosen sind? Ist nicht der Zehnte. Der Zehnte ist berechenbar, 10% von deinem Einkommen. Almosen ist, was du über den Zehnten hinausgibst. Also solange du nicht den Zehnten bezahlst, kannst du keine Almosen geben. Du kannst Almosen erst geben, nachdem du Zehnten gegeben hast. Dann soll die linke Hand nicht wissen, was du tust. Dann kannst du das Geld verschleudern und verschenken und weitergeben. Dann geht es niemandem was an. Aber der Zehnte geht Gott was an. Ist das der Zehnte? Nur nebenbei. Und er gab viele Almosen. Also er muss Zehnten auch gegeben haben. Er hat ein gutes Herz. Und Gott hörte sein Gebet. Apostelgeschichte 10, Vers 31. Und Gott hört das Gebet eines jeden Menschen. Ich denke nur, die Hanna, die Frau, die Mutter von Samuel, ist im Tempel, 1. Samuel 1, kannst die Geschichte nachlesen, und sie plärt vor Gott, sie ist niedergeschlagen, die andere Frau, die piesackt sie und sagt, du bist ein Taugenichts, Gott hat deinen Leib verschlossen, Gott hat dich verflucht, der Segen Gottes ist auch nicht auf deinem Leben, und sie steht da, und dann betet sie im Tempel und weint, und dann kommt der Priester Eli vorbei und sagt, Weib, du bist besoffen hier. Du plärst ja. Das ist ja gar nicht mehr normal, wie du dich benimmst. So, und dann sagte er, nein, Mann Gottes, ich bin nicht betrunken. Ich flehe, ich bin in großer Not. Ich werde gequält. Und Gott hat meinen Leib verschlossen. und so weiter. Und dann sagt dieser Priester, obwohl er selber gar nicht so gläubig war, oder groß christlich oder geistlich oder jüdisch oder ja, religiös ausgerichtet, und er sagt, in einem Jahr, du wirst ein Gebetsantwort bekommen. Und tatsächlich, in einem Jahr hat die Hanna ihre Gebetserhörung bekommen. Und weißt du, was passiert ist? Sie hat 5 Kinder gekriegt. 3 Söhne und 2 Töchter. Du siehst, so hat Gott sie gesegnet. Gebetserhörung ist ein Beweis der Existenz Gottes. Wir sollten beten und uns nicht da irgendwie verdammen lassen. Frau, du bist betrunken. Oder Mann, du bist betrunken. Nein. Gottes Verheißungen erfüllen sich, wenn wir ernstlich beten. Das ernstliche Gebet vermag vieles, heißt es im Jakobusbrief. Und wir sollten unsere Nöte zum Gebet machen. Mach irgendeine Not zum Gebet und dann teste, ist die Bibel wahr oder nicht? Oder ich kann es alles vergessen. Wenn die Bibel nicht wahr ist, schneide die Seite raus, die nicht wahr ist. Und sagt, das ist besser, benutze ich als Klopapier. Tut mir leid. Aber wir sollten radikal sein. Ist das wahr oder ist es nicht wahr? Und bevor du das tust, überzeug dich und vergewissere dich. Ist das wirklich wahr? Ist das Gottes Wort? Wenn wir unsere Probleme zum Gebet machen, zu ernsthaften Gebeten, wir werden sehen, da ist jeder Buchstabe heilig. Jeder Buchstabe ist was Besonderes in der Bibel. Beten, unsere Probleme mit dem Wort Gottes vermischen, das ist Beten. Und wir sollten nicht nur über unsere Probleme jammern und klagen und uns beschweren, sondern wir sollten unsere Gebete nehmen und dann die Bibelworte einrühren und zu einem geistlichen Eintopf machen. Meine Probleme und Gottes Wort und Gottes Verheißungen, und dann rühren wir ein paar Mal um und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Eine wunderbare Suppe. Etwas, was uns glücklich macht. Und das ist, bring deine Probleme in Berührung mit dem Wort Gottes. Bete mit dem Wort Gottes und sagt, lieber Gott, du hast gesagt, ich bin krank, aber du sagst, ich bin dein Arzt und ich werde dich nicht fallen lassen, ich werde nicht hängen lassen, ich werde dir helfen. Halte Gott die Verheißungen hoch und dann rühre rum und wieder von vorne, Herr, ich gefalle dir nicht, wenn ich auf alle 4 krieche und mein ganzes Geld den Ersten bringe. Ich möchte deinem Werk das Geld geben und dich loben und preisen und nicht dem Apotheker und dem Arzt das spendieren. Nein, ich möchte dir dienen. Oh Herr Jesus, ich möchte dich verherrlichen mit allem, was in mir ist. Mein Leib soll ein Lobgesang sein für dich. Und du wirst sehen, wenn du das alles so vermischt, dass du am Schluss nicht weißt, waren das jetzt die Probleme oder war das Gottes Wort? Was ist das? Verstehst? Dann wird aus Steinen Brot werden. Ja. Aus Schwierigkeiten werden Herrlichkeiten. Aus Nöten. Ja, da werden Lösungen. Und ich sage dir eines, in jedem Problem ist eine Lösung bereits enthalten. Du musst nur mit Gottes Wort vermischen. In jeder Frage ist die Antwort enthalten. Verstehst? Da ist die Antwort bereits drin. Mit Gottes Wort vermengen und dann durchkneten, durcharbeiten. Einfach sich nicht aufgeben und sich nicht abfinden. Ich lass dich nicht, du segnest mich. Nimm dann doch diesen Jakob. Und halte dich fest an diesen Mann und sag, wenn der das konnte, dann kann ich das auch. Ich bin kein Stiefkind, ich bin ein Kind Gottes. Einfach sich nicht aufgeben, nicht aufhören zu kämpfen, nicht aufhören zu arbeiten, nicht aufhören zu beten, nicht aufhören zu glauben, nicht aufhören zu lieben, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Unter keinen Umständen aufhören und einpacken und nach Hause gehen. Nein. Vieles passiert nicht, weil wir nicht beten. Aus Mangel an Gebet geht so vieles schief und daneben. Bete. In 1. Chroniker Kapitel 4, Vers 10 haben wir eine kleine Geschichte. Da ist der Jabez. Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebet mehrest und deine Hand mit mir wäre und schaffst, dass mich kein Übel bekümmere. Der war behindert. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Versteht? Wenn wir so beten wie dieser Jabez, dann kommt es, was wir gebeten haben. Herr, verändere meine Situation. Jabez betete und der Herr gewährte es, was er verlangt hatte. Ich muss es vorstellen. Natürlich, ich setze da etwas noch voraus aus meiner persönlichen Erfahrung. Sag immer wieder, Herr, dein Wille geschehe. Das ist so wichtig. Nee, ich muss das. Nein. Du musst das haben. Gott wird dir geben, was du begehrst, was du willst, was du brauchst. Aber dein Wille geschehe. denn sonst blechst du und sonst zahlst du und sonst arbeitest du dich zu Tode nachher, hinterher. Dann sagst du, lieber Gott, nimm das wieder weg. Ich wollte es, ich wusste gar nicht, was das alles, worauf ich mich einlasse. Ja, wir müssen die Bibel richtig verstehen. Und dann werden wir gesegnet. Deine Worte gehen in Erfüllung, Gott. Weißt du, wir stellen die Frage, ist Gottes Wort wahr? Und ich möchte sagen, es ist wahr, wir müssen es wahr machen. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er schon in der Bibel steht, wie er im Himmel festgeschrieben ist. Hier auf Erden soll dein Wille geschehen. Ich muss das Wort Gottes wahr machen. Eine andere Geschichte, was ich ganz schnell aufgreifen möchte, ist die Opferung vom Isaak. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die Opferung vom Isaak. Gott wollte nicht den Isaak haben, als aufforderte, opfere deinen Sohn, den du liebst, für den du so lange gearbeitet, geglaubt hast. Gott wollte nicht den Isaak haben, Gott wollte den Abraham haben. Denk drüber nach. Es ging nicht um Isaak, es ging um Abraham. Gott wollte alles haben von ihm, was er liebte, was alles so perfekt in seinem Leben war. Er wollte nicht den Isaak, er wollte Abraham haben. So, was, damit nicht zwischen Gott und ihm steht, dass er freien Zugang hat. Der Isaak war so sein Liebling, so ein Nesthäkchen. Und so, unser Isaak, ein Geschenk Gottes, Halleluja. Gott will nicht Geschenke, er will uns haben. Er nimmt und sagt, opfere jetzt seinen Isaak hier. Wenn wir ehrlich sind, wir finden noch ein paar Isaaks bei uns selber, was wir opfern sollten. Verstehst du? Den Ismael hat er fortgeschickt. Aber jetzt kommt der Isaak, der Liebling, das Geschenk Gottes, die Gabe Gottes. Und das ist so viel. Die Gemeinde, der Partner, die Kinder, die Arbeit, meine Gesundheit. Da gibt es so viel, was der Isaak sein könnte. Und wir lernen aus dieser Geschichte, dass Gott ein harter Herr ist. Und harter Herr ist es, du erntest, wo du nicht gesät hast. Und fordert hier, opfere mir deinen Isaak. Und so wird Wort Gottes wahr in unserem Denken. Gott will, dass wir so denken, alles Herr bist du. Alles Herr bist du. Alles Herr bist du. So, dass wir so denken, wie Gott denkt und reden, so wie Gott redet und handeln, wie Gott handelt. Und zuerst einmal müssen wir, ja, seine Gedanken in unserem Leben verwirklichen. Seine Gedanken. Und opfere mir deinen Isaak. Stell mal vor, Gott klopft bei dir an und sagt, opfere mir deinen Isaak. Ich will ihn haben. Dass du im Glauben zu leben lernst, dass du einfach nur dem Herrn vertraust, mit Isaak oder ohne Isaak. Wenn du deinen Isaak geopfert hast, dann ist dieser Isaak nicht mehr dein Isaak, sondern Gottes Isaak. Verstehst du? Opfere mir deinen Isaak. Und jetzt gehörst du, Abraham, mir ganz. Und dein Isaak gehört auch mir jetzt. Wenn du deinen Isaak einmal geopfert hast, dann wirst du dich nicht mehr so wichtig nehmen. Das ist alles, was wir in der Bibel so finden. Und dann wird nichts mehr zwischen dir und Gott stehen. Isaak opfern heißt, alles loslassen, alles aufgeben für Gott. Alles, ja, allem abzusagen. Und diese Opferungsgeschichte, das denke ich, das ist eine nette Kindergeschichte für Kindermärchen. Nein, das ist unsere Geschichte. Opfere mir deinen Isaak, den du so lieb hast, den du magst, was es auch immer heißt. Das ist, was Abraham lernen musste. Und wir lesen so und wir sind fröhlich und sagen, na mein, der arme Mann, was der alles durchmachen musste. Verstehst? Nein, das bist du, was du noch alles durchmachen musst in deinem persönlichen Leben, in der Nachfolge Gottes. Auf dem Weg dem Lamme nach. Da siehst du, so wird der Wille Gottes wahr in unserem Leben. Opfere mir deinen Isaak. Jetzt gib mal das auf. Die Wohnung, verstehst du? Aber Herr, wir haben uns so schön eingerichtet. Die Arbeit, den Beruf, was auch immer sein kann. Dein Isaak, das ist dein Leben, das bist du selbst. Das ist dein Wille, deine Wünsche, deine Entscheidungen, deine Träume, deine Ideale. Opfere mir deinen Isaak. Weißt du, wir singen so schön, alles Herr will ich dir weihen, nichts ist mehr mein, alles ist dein. Und dann klopft der Herr, ich werde nie vergessen, mir ist es mal passiert in Heilbronn, wir haben da eine liebe Schwester in der Gemeinde gehabt, eine liebe Schwester, wirklich, gläubige Schwester, da singt sie, alles will ich Jesus weihen und biegt sich fast rückwärts. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und dann passierte Folgendes. Wir haben in der Gemeinde Hauskreise angefangen und diese Schwester wohnte so zentral. Da war Bus hielt vor der Tür und alles mögliche. Und dann habe ich gesagt, Schwester, bei dir möchte ich gerne Hauskreis machen. Dann sagte, geht sie rückwärts und sagt, Bruder, mal tu das, was denkst du? Das geht nicht. Doch, habe ich gesagt, du sollst deinem Pastor gehorchen. Du sollst tun, was man dir sagt und so weiter. Das geht nicht. Wir haben erst frisch einen Perserteppich gekauft. Und das war das Problem, verstehst du? Alles will ich Jesus weihen. Aber was ist mit dem Perserteppich jetzt? Und jetzt passiert es. Es ist die erste Bibelstunde bei ihr im Haus. Sie gehorchte, weil sie eine liebe Schwester war, Kind Gottes. Es ist die erste Bibelstunde im Haus. Was macht sie? Sie dreht den Perserteppich um. So eine dumme Gans. Entschuldigung. Da geht erst recht der Teppich zu kaputt. Das ist die Phase und so weiter. Und das ist mir groß geworden. Weißt du, wir können gerne singen, gerne ich anbeten, Herr, ich bete dich an. Aber dann heißt es, ich will deinen Perserteppich. Weißt du, dass die Geschwister hier sich wohlfühlen, Bibel lesen, hinknien und Gott anbeten. Aber dann geht man rückwärts, was denkst denn du? Und genau das gleiche, opfere deinen Isaac. Wie werden Gottes Verheißungen wirklich wahr? Ich weiß, der Herr hat die Schwester trotzdem gesegnet. Aber zuerst muss der Herr an uns arbeiten. Zuerst muss der Herr uns feilen und schleifen. Wenn wir alles Gott unterstellen und übergeben und überlassen, alle Brücken abbrechen, alles, was uns lieb geworden ist, und dann passiert es das Gleiche. Ein paar Kilometer weiter, in einem anderen Gebiet, also von Heilbronn in meinem Bezirk, wo ich Pastor war, da wird Missionsopfer aufgenommen und da war eine Schwester, die hat für den Perserteppich auch gespart. Das war damals Mode vor 40 Jahren, ganz groß. Perserteppich, vor allem die Schwaben, die wollten einen Perserteppich haben. Und die hat gespart für den Perserteppich und sie hat fast das Geld beieinander. Und dann findet eine Missionskonferenz statt. Und was macht diese Schwester? Das Geld, was sie für den Perserteppich gespart hat, in die Kollekte. Und das war für sie eine Überwindung. Einfach das gesparte Geld. Sie wollte gerne Perserteppich haben. Aber das opfert sie jetzt. Und ich sage dir eines, durch diese Missionsarbeit, die dann gemacht worden ist im Saargebiet und überall in diesem Gebiet, da sind Gemeinden entstanden. Gott hat gewirkt. Ich glaube, in der Gemeinde Gottes sind 11 oder 12 Pastoren herausgekommen aus dieser Missionsarbeit. Das war der Perserteppich. Verstehst du, das war der Perserteppich. Alles will ich Jesus weihen. Ich weiß, das Opfer für den Perserteppich, das ist schwer gefallen für diese Schwester. Und was ist passiert? Da ist ihre eigenen Kinder, da sind sie in Eutin hier bei Kiel irgendwo, da ist einer Pastor, der andere ist dort Pastor und so weiter. Gott hat sogar ihr Haus gesegnet, denn ich und mein Haus sollen gerettet werden. Dann es nützt nichts, wenn wir nur für Perserteppich leben. Verstehst du? Opfere mir deinen Isaac. Liebe Zeit, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und du siehst, was dabei rauskommt. Und gerade bei dieser Schwester, wo diesen Perserteppich geopfert hat, da ist so viel Segen passiert. So viel Segen passiert. So, als Abraham seinen Isaak opferte, fing Gott ihn zu segnen. Vorher ist nichts Außergewöhnliches im Leben von Abraham passiert, aber als er seinen Isaak geopfert hat und als er die Stimme hörte und nun erfahre ich die Wahrheit, hat Gott angefangen, diesen Isaak zu segnen, Abraham zu segnen, Wunder zu tun und zu wirken, kam er in seine Berufung, durchwanderte das gelobte Land von oben nach unten, hat auch seine Schwierigkeiten, aber Gott ist mit ihm. Gott hat ihn bestätigt. Und jetzt kommt er in seine Berufung und ich will dir einen großen Namen machen und ich will dich segnen und will ich dich und so weiter, ja, mit dir überall sein. Erst als er Isaak opferte, erinnert sich Gott an seine Verheißung, an seine Zusagen und beginnt sie zu erfüllen, was Jahre, Jahrzehnte nicht erfüllt waren. So, Jeremia Kapitel 3, Vers 14, hier, ich habe gesagt, ja, wie Gott es wirkt, manchmal, wenn der Herr sagt bald, dann kann es sein, dass 100 Jahre oder 1000 Jahre sind. Und hier heißt in Jeremia Kapitel 3, Vers 14, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, dass ich das Gute tue, dass ich heute dem Hause Israel und dem Hause Juda versprochen habe. Es kommen die Tage und es kommen die Tage, weißt du, die Tage sind für Israel hier vorbei, Geschichte, historisch. Aber du bist dabei. Es kommen die Tage und ich werde mehr Gutes tun und ich werde Gutes tun dem Hause Israel und dem Hause Juda und so weiter, was ich versprochen habe. Gott hat ja eine Bedingung im Leben Abrahams gegeben, um ihn wohlhabend und berühmt zu machen. Und jetzt kommen die Tage, die Segnungstage. Gott sagte zu Abraham, ich will dich vollkommen machen, ich will dich vollenden, ich will dich fehlerfrei machen. Aber zuerst alles ist alles andere als das. Kannst du dir vorstellen, dass unser Großvater Abraham lügt? Verstehst du? Der hat ganz schön gelogen. Das ist meine Schwester. Seine Sarah, das ist meine Schwester. Ja, gelogen hat er es nicht. Das ist eine Halbwahrheit. Ja, aber du siehst, ich mache dich vollkommen. Was noch fehlt, das werde ich bei dir ergänzen. Abraham gehorchte der Stimme des Herrn. Und er erlebte, Gottes Worte sind wahr. Wenn wir gehorchen, wenn wir es anwenden, wenn wir einsetzen, wenn wir Gott arbeiten lassen und uns von Gott führen lassen, dann erleben wir, dass es wahr. Wenn ich nur lese, das sind Buchstaben. Aber worauf es ankommt, ist Geist und Leben. Das, was wir hineinlegen. Und Abraham wurde zum Vater der Gläubigen. Und Gott gab ihm einen großen Namen. Die Moslems preisten Abraham als ihren Großvater. Und die Christen und die Juden. Und was weiß ich, wer noch alles. Abraham, das ist so ein Beispiel für Glauben, was Glaube ist. Oder auch David. David hörte auf Gottes Worte und gehorchte. Und Gott sagt zu Salomo, als der Tempel eingeweiht wird, 1. Könige 9, Vers 4. Und wenn du vor mir wandelst, wie David, dein Vater, wandelte in Vollkommenheit des Herzens und aufrichtig und nach allem, was ich dir geboten habe und zu tun und so weiter. Und wenn du dich an meine Satzungen hältst und Urteile hältst, werde ich dich segnen, werde ich dich stark machen, groß machen, zum Friedenskönig machen, wenn du gehorchst. Gott hat den Saul entfernt, weil der Saul Gott nicht gehorchte. Er tat nicht, was der Herr von ihm verlangte. Und Saul verlor sein Reich. Aber David gehorchte dem Herrn. Er hat ein gutes Herz gehabt. Der Herr ist mein Hirte. Das war so sein Schlüssel. Der Herr ist mein Hirte. Versucht mit dem Herrn zu wandeln, dich vom Herrn führen und leiten zu lassen. Und du wirst verblüfft sein, was mit deinem Leben passiert. David gehorchte dem Herrn. Und in 1. Samuel 15, Vers 28 lesen wir, und Samuel sprach zu ihm, der Herr, zum Saul, der Herr hat dein Königreich von dir genommen und so weiter und wird deinem Nachbarn geben, der besser ist als du. Und David war besser als der Saul, weil er Gott gehorchte. Er hat auch Dummheiten gemacht, aber er nahm immer das Wort Gottes zu Herzen. Das ist der Mensch. Und wir sollen auch, wenn wir machen Dummheiten, sei nicht so perfekt und so pharisäisch und so selbstgerecht und so scheinheilig. Wir machen Fehler, aber wir sollten uns auch korrigieren lassen und sagen, ja, Herr, stimmt. Ich wollte wissen, wie viele Leute ich in meiner Armee habe. Ich habe das Volk zählen lassen. Bitte vergib mir. Straf und züchtige mich, wenn du willst. Aber, ja, und so weiter. Und sein Königreich wurde bis auf Jesus erhalten. Und es wird immer einer auf dem Thron David sitzen. Es wird immer ewiglich jemand auf dem Thron David sitzen, weil David Gott gehorchte. Weil David Gott gehorchte. Und dieses ewiglich wird dann durch Jesus verwirklicht. Jesus ist jetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Er ist ein Sohn Davids. Du Sohn Davids, schreien die Leute, sogar die Dämonen auf der Straße. Du Sohn Davids, erbarm dich unser. Oder warum bist du gekommen, vor der Zeit uns zu quälen? Und Jesus sitzt auf dem Thron Davids. Und es war immer einer von Hause Davids auf dem Thron Israels und hat dort regiert. Immer einer. Wenn Gott dich rettet, dann bist du gerettet. Du und dein ganzes Haus. Und dann lese ich in der Bibel immer wieder, um Davids Willen. Wenn ich dran denke, Salomo, das war kein Engelchen. Und der Ahab, das war kein Engelchen. Und der Hiskia war auch kein Perfektionist. Aber um Davids Willen will ich dir den Thron erhalten. Ahab, um Davids Willen, auch wenn du die Isebel hörst und ihr folgst und ihr dienst. Aber um Davids Willen will ich dir den Thron erhalten. Um Davids Willen. Und deshalb, dann kommt Jesus, ein Sohn Davids, geboren in Bethlehem. Durch sein vollbrachtes Werk und so weiter sind sie gerettet worden. Und jetzt sitzt Jesus für immer und ewig auf dem Thron Davids. Und erhält die Hütte Davids. So, wenn wir wiedergeboren sind, dann bist du wiedergeboren. Ich will noch eine große Wahrheit herausstellen. Gottes Wort ist wahr. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du gerettet bist, bist du gerettet. Egal was da kommt, was da passiert, egal wie es mit dir weiterläuft und weitergeht. Weißt du, wir können manchmal den Verstand verlieren, wir bleiben gerettet, wenn wir gerettet sind. Wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir keinen Verstand mehr haben, unser Bewusstsein und vieles andere mehr. Wenn dir die Sünde vergeben ist, dann ist sie dir vergeben. Halleluja. Preis Gott. Wir werden gerettet, nicht durch unsere Werke und durch unsere Leistung, sondern wir werden gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Und wer gerettet ist, der bleibt ewig. Der lebt ewig. Durch sein vollbrachtes Werk, durch das Werk Jesu Christi und nicht durch unsere Leistungen oder unsere Überzeugung. Viele Christen sagen ja, glaube nur. Weißt du, du kannst blöd sein und du kannst gerettet werden. Ja? Du kannst überhaupt nichts verstehen, aber oder Überzeugung, du hast keine große Überzeugung. Aber du glaubst an Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann bist du gerettet. Und dann der Heilige Geist, der wird bei uns bleiben ewiglich. Du kannst dem Werk Jesu trauen. Es ist alles bezahlt. Es ist alles getan. Weißt du, da gibt es keinen Restbetrag noch, dass ich noch abarbeiten könnte, dass ich noch was ergänzen könnte. Meine Nachfolge ist nur noch da, dass ich reife. Für mich persönlich. Aber alles, was meiner Erlösung dient, ist schon bezahlt, ist schon getan, ist schon erledigt. Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Mehr kannst du nicht bekommen. Der hat das ewige Leben. Die Bibel macht deutlich, wer nicht an ihn glaubt, hat nicht das Leben. Und wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern allein durch das, was Jesus getan hat. Halleluja. Durch das, was er getan hat. Unsere Erlösung hat nichts mit unseren Werken zu tun. Unsere Werke sind nur für unsere Reife. Jesus starb für uns, da waren wir noch Sünder, wir waren noch nicht einmal geboren. Gottes Wort wird wahr. Verstehst du, was vor Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gesprochen worden ist, das wird wirklich und wahr. Jesus starb für uns und wir empfangen unsere Erlösung nicht durch Werke. Jetzt streck die Hände hoch oder heb die Hand hoch oder kannst auch Fuß hochheben, wenn du willst. Verstehst du, da werden wir nicht gerettet. Und wir behalten unsere Erlösung auch nicht durch Werke. Jetzt halt dich fest. Nein. Nicht durch Werke, sondern allein durch die Gnade Gottes. Dass sich niemand rühmen kann. Wir sind erlöst aus Gnaden. Titus Kapitel 3, Vers 5. Er hat uns aus seiner Barmherzigkeit errettet. Und wir müssen einfach nur sagen, danke Herr. Danke Herr, das ist alles. Versuch's bedanken und du wirst Seelenfrieden bekommen. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet und durch das Vermitteln des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Ich. Die schaffen es nicht, aber ich schaff's. Nein. Und wo wir denken, die schaffen es nicht, die sind vielleicht schneller beim lieben Gott als du und ich. Nur in aller Liebe. Unsere Errettung ist ein freies Geschenk des Himmels. Eine kostenlose Gabe. Bedingungslose Gabe. Uneingeschränkte Gabe. Verstehst du? Kostenlos. Nimm's, das ist deins. Und was meines, sagt der Vater, das ist auch dein. Wenn wir uns anstrengen müssten, um es zu behalten, dann wäre die Erlösung kein freies Geschenk. Dann wäre Gott ein Lügner. Römer Kapitel 5, Vers 18. Das Tun eines Menschen bringt uns die Recht, wird beschrieben, dass das Tun eines Menschen bringt uns die Rechtfertigung. Das kann nicht sein. Da muss ich nochmals nachlesen. Auf jeden Fall. Römer 5. Unsere Errettung, das neue Leben, hängt nicht von uns, dieser Rechtfertigung. Allein das, was er getan hat, das geht in Erfüllung. Das ist diese Rechtfertigung. Römer 5, Vers 18. Nicht, wie ich durchhalte oder mich behaupte oder dass jetzt ein Prozess in meinem Leben ausgelöst wird. Nein, ich bin wiedergeboren. Das ist ein zeitliches Ereignis, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. So wie die natürliche Geburt. So wann du geboren bist. Ich bin am 27. Mai 1948 geboren. Verstehst? Das ist ein Stichtag für mein... Hier bin ich Mensch geworden. Und seitdem bin ich Mensch. Das hat Höhen und Tiefen gegeben. auf und ab. Und genauso auch ein bestimmter Tag ist in deinem Leben irgendwo gewesen, wo du die Gnade begriffen hast, diese Rechtfertigung erlebt hast. 2. Korinther 6, Vers 2. Denn er spricht, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Petrus sagt in 1. Petrusbrief, Vers 1, Vers 23, als die, die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen oder ja, Stoff, durch das lebendige und bleibende Gotteswort, durch die Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren und das war ein Stichtag. Und von dem Moment bist du Kind Gottes und wenn du Kind Gottes bist, bleibst du Kind Gottes. Du hast eine ganz neue Natur, bist eine ganz neue Schöpfung. Durch die Wiedergeburt wirst du ein Kind Gottes. In 1. Johannes 3, Vers 2, wir sind geliebte Kinder Gottes. Geliebte, Halleluja. Wunderbare Menschen, geliebte Gottes, durch die Wiedergeburt. Und wir, wenn wir selbst schwach sind, ich bin so oft krank gewesen, auch meine Mutter hat gesagt, Kinderkrankheiten hätte ich gehabt. Viele, alle möglichen. Und wenn ich die Kinderkrankheiten nicht gehabt hätte, hätte ich im Alter dann noch Krankheiten. Und deshalb, ich bin froh, dass ich Kinderkrankheiten gehabt habe. So, aber das alles gehört zum Leben. Ich bin öfters in Dreck gefallen. War schmutzig oder was weiß ich, habe mir meinen Fuß verstaucht. All das gehört zum Leben. Auch zum Leben eines Wiedergeborenen. Ein wiedergeborener Mensch macht Schwierigkeiten, macht Probleme durch. Römer Kapitel 8, Vers 15 nochmals. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft bekommen. Also nicht der Knechtschaft, sondern der Kindschaft, dass wir sogar rufen dürfen, aber Vater, Daddy, Papi, zu lieben Gott, der Geist der Kindschaft. Weißt du, das ist mehr als nur ein Gefühl. Weißt du, das ist eine Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Er ist mein Vater. Und das ist, wie ich erlebe, die Bibel ist wahr. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kann mich auf meinen Vater verlassen. Was er sagt, geht in Erfüllung. So wie Kinder von uns oder unsere Kinder sich auf uns verlassen, als Väter und Mütter, so verlasst, darfst du dich auf den himmlischen Vater verlassen. Er bringt mich durch und nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Das ist Wort Gottes. So wie nichts deine natürliche körperliche Geburt zunichte machen kann. Deine körperliche Geburt kann dir niemand zunichte machen und kann sagen, nein, ich existiere nicht. Nein, du existierst. So kann auch niemand deine geistliche Geburt zunichte machen. Meine Kinder werden immer meine Kinder bleiben. Die können abhauen, Verbrecher werden, die können auswandern, die können alles machen, aber sie bleiben immer noch meine Kinder. Verstehst du? Sie können, was weiß ich, Lumpen werden, aber sie bleiben meine Kinder. Und genauso, wir bleiben Kinder Gottes, egal was passiert und was geschieht. Es ist schwer für manche Christen, vor allem aus dem freikirchlichen Raum, für den Christen schwierig zu verstehen, dass die Gnade Gottes viel weiter ist. Du bist ein Kind Gottes, egal wo du bist, wie du bist, was du bist. Schwer zu verstehen, aber es ist so. Auch wenn wir durch problematische Zeiten gehen, weißt du, wir bleiben Kinder Gottes. Unsere Gemeinschaft mag zerbrechen, aber unsere Beziehung kann niemals zerbrechen. Ich bin abhängig von meinem Vater. Mein Vater hat mich in die Welt gesetzt. Und mein Vater hat mich großgezogen. Und ich kann von meinem Vater nicht weglaufen. Oder Mutter, lassen wir mal Eltern hier. Die stärkste Beziehung ist diese Sohn-Kind- oder Kind-Vater-Beziehung. Blut ist stärker als Wasser. Blut ist stärker als Wasser. Denk drüber nach. Wir sind durch das Blut Jesu Christi zu Söhne und Töchter Gottes gemacht. Wir haben diese gleiche Blutsgruppe wie Jesus Christus. Unsere Beziehung kann nicht zerbrechen. Die Gemeinschaft kann zerbrechen, dass ja, meine Kinder nicht mehr da sind, sondern irgendwo in Afrika, in Asien oder irgendwo in Hinterdupfing. Aber die Beziehung, sie sind meine Kinder. So, aber was immer passiert, selbst wenn sie Verbrecher werden, sie sind meine Kinder. Und bleiben meine Kinder. Nichts und niemand kann das ändern. Denk drüber nach, auch du und dein ganzes Haus, das selig werden sollte. Das gleiche gilt auch, wenn du einmal wiedergeboren bist, auch geistlich. Wenn Gott dein Vater ist, das kann niemand ändern. Gott ist dein Vater und Gott bleibt dein Vater, auch wenn du bis zur Nase im Sumpf drin steckst, denk an den verlorenen Sohn. Der Vater des verlorenen Sohnes stand jeden Tag und guckte, kommt mein Sohn, kommt er nicht. Und dann besinnt sich der Sohn am Schweinetrock, mein Vater hat Brot, die Fülle, ich gehe nach Hause. Und er kommt und wird vom Vater empfangen. Das gleiche gilt also für uns. Deine Gemeinschaft mag zerbrechen. Du bist in keiner Gemeinde mehr, du bist nicht mehr in der Familie Gottes, aber deine Beziehung, das, was du bist mit Gott, das kann dir niemand nehmen, auch nicht der Tod. Niemand kann dich von der Liebe Gottes trennen. Deine Beziehung kann nicht zerbrochen werden. Du bleibst der Sohn und die Tochter. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Paulus sagt, ich bin überzeugt, und das ist meine Überzeugung, was ich auch hier weitergebe, dass meine Überzeugung, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns vermag zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Kann uns niemand scheiden? Und Johannes 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und Jesus hat seine Jünger nie verlassen. Das ist das Große. Jesus hat seine Jünger nie verlassen. Auch als er verhaftet wurde. Nehmt mich und lasst diese gehen. Und selbst als die dann versagt haben, die Jünger, und die haben alle versagt, dann ist er den Jüngern nachgegangen, als der Auferstandene, dem Petrus, den Emmausbrüdern, dem Thomas, er ist ihnen nachgegangen. Er wird uns nie verlassen. Und das ist, was das Schöne dabei ist. Gott steht zu seinem Wort, was er versprochen hat. Das hält er, das kann er halten und wird auch halten. Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen. Ich bin alle Tage bei euch. Jesus hätte das nicht sagen können, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Aber er hat es möglich gemacht. Und unsere Errettung ist garantiert von Jesus, nicht von uns. Wir würden schnell weglaufen. Wir würden schnell dicht machen. Wir würden schnell alles hinschmeißen, aber er geht uns nach. Wir gehen gerne fischen, so wie die Jünger. So Hebräer Kapitel 13, Vers 5, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Er selbst, und das steht da, guck mal, Gott hat dich bis jetzt getragen, bis jetzt versorgt, bis jetzt mit dir gewesen, auch wenn du ihm Probleme und Sorgen und Kummer gemacht hast, aber er war immer dein Vater. In Notzeiten, du durftest ihn anrufen und er hat immer eine offene Tür gehabt für dich. Und irgendwann und irgendwie hat er irgendwie dir gedient, in welcher Art und Weise. Und du sagst ja, ich habe es nicht gespürt. Wir kennen ja diese schöne Geschichte, es ist ein Traum oder eine Vision oder was es ist. Spuren im Sand. Verstehst du, da gehen zwei spazieren, also der Herr und das Kind oder der Gläubige gehen spazieren. Und immer wenn es schwierig wurde, das ist nur noch eine Spur. Und wo ist dann der Herr? Dann sagt der Herr, ich habe dich getragen. In Zeiten der Not habe ich dich durchgetragen, mich um dich gekümmert. Ich war da, als du mich brauchtest. So, sonst sind wir da Hand in Hand gelaufen. Aber in schwierigen Zeiten bin ich bei dir. So, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, noch zu spät kommen, noch was auch immer ist. Oder dann Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Nicht nur am Sonntag. Und nicht nur, wenn du Hochzeit hast und Geburtstag hast und Namenstag hast oder was sonst noch, ein Glückstag. Nein, ich bin bei euch auch bei missligen Tagen, kritischen Tagen und Krankheitstagen, Trauertagen, welche Tage auch immer ist, Donner- und Blitztage. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende dieser Weltzeit. Wir haben, weißt du, das ewige Leben bereits hier schon. Nicht ich werde ewiges Leben haben. Nein, ich habe jetzt schon das ewige Leben. Was sagt Jesus, wenn du an mich glaubst, Martha? Du wirst leben, obgleich du sterben würdest. Wenn wir die Bibel richtig lesen und richtig verstehen, dann spricht die Bibel immer wieder, dass wir das ewige Leben bereits besitzen, in dem Moment, wo wir Jesus Christus angenommen haben. Und dann kann unser Tod nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Und ich erlebe das immer wieder, dass wenn wir an Jesus glauben, wir sind immer in der Gegenwart Gottes. Und alles, was die Bibel vom Besitz spricht, ist immer in Gegenwartsform. Du hast, du bist und so weiter. Du bist und hast. Das gehört dir, ist euer. Jesus hätte nicht sagen können, dass es nicht möglich ist, aber wenn es, ja, wenn es nicht gegangen wäre. So, wir haben bereits die Erlösung. Wir haben bereits die Vergebung der Sünden. Und egal, was passiert, wenn wir daran arbeiten oder durchhalten müssen, dann ist unsere Errettung eine billige Errettung. Er hat es alles getan, du hast es. Du musst es nur gebrauchen und sagen, hier ist dieser Schuldschein, hier ist die Quittung. Und wir sollen viel, viel öfter so Quittungen aufheben. Du merkst es, verstehst, wenn du deine Steuererklärung machst oder sonst was, wo ist die Quittung? Verstehst du? Wo ist die Quittung? Und wir sollen die Quittung hochhalten, der Herr hat alles für mich bezahlt. Und wenn der Teufel dich angreift und anficht, du bist kein Kind Gottes, dann halt die Quittung hoch. Anfangs meines Christenlebens habe ich große Probleme mit meiner Heilsgewissheit gehabt. Bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst? Ich glaubte, dass ich erlöst bin, aber ich wusste nicht genau. Und dann hat mir der Pastor, der mich zum Herrn geführt hat, dann hat er gesagt, schreib in deine Bibel deinen Tauftag und deine Bekehrung, deine Wiedergeburt. Und wenn der Teufel dich angreift, dann sag, hier Satan, hier steht es schwarz auf weiß. Ich bin da und da, habe ich mich bekehrt und ich bin da und da getauft und ich bin da und da Kind Gottes geworden und du kannst reden, was du willst. Ich bin, nicht ich werde. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir dieses Ich bin begreifen. Und das gilt auch für Heilung. Das gilt für Befreiung. Ich bin geheilt, ich bin befreit, ich bin erlöst und ich bleibe es auch. Egal, wenn es auch anders aussieht. Weißt du auch, du dich anders fühlst. Und das musste ich vielleicht 2 Jahre machen. 2 Jahre immer wieder wurde ich angefochten. Weißt du, ich bin ständig in manche Sünde reingefallen oder wieder versagt und wieder schwach geworden oder wieder gekämpft und wieder die Orientierung verloren und immer wieder hochgehalten. Ich bin hier, Satan, schwarz auf weiß. Und weißt du, wir sollten schriftlich denken. Der Teufel muss auch schriftlich denken. Weißt du, er steht geschrieben, es kommt immer wieder und wabbelt uns davor. Und du musst auch sagen, er steht geschrieben. Das, schreib diese Gedanken, die dir groß geworden sind. Schreib das auf und du wirst merken, es erfüllt sich. Und du brauchst Zeit. Ich habe vorhin gesagt, es vergehen vielleicht 3 Tage, aber auch 30 Jahre. Bis wir so weit durch sind, bis der Teufel dann einen in Ruhe lässt. Wie heißt es bei Jesus, nachdem er die Anfechtungen überstanden hat und Satan ließ ihn für eine Weile. Nicht für immer, für eine Weile. Der kam wieder im Garten Gethsemane. Da war er wieder ganz aktiv. So. Und wir sollen uns dafür halten. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Johannes 3, Vers 36. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, solches schreibe ich euch und habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Lies 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe das ewige Leben und dann trampelst und dann fechtest und dann kämpfst und dann proklamierst, ich habe das ewige Leben. Und das sagst du beim Schlafen gehen, Vater, danke, heute Nacht, wenn ich einschlafe, ich habe das ewige Leben, wenn ich morgen früh nicht aufwache, ich habe das ewige Leben und ich werde ewig leben, egal was passiert. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht er wird, er hat's, der hat's. Und die Frage ist, hast du's? Hast du dieses ewige Leben? Gottes Zusagen bleiben. Wir singen ein Lied aus dem Pfingstjubel. Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Kann alles vergehen, Himmel und Erde mag brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Jesus wird nicht dich abweisen, wenn du zu ihm kommst, in der Not, dreckig. Weißt du, der hat das Waschmittel, das dich reinigt von innen und außen. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Und er wird dich nicht abweisen, denn er sagt, wer zu mir kommt, Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du musst nur kommen, musst ja Mut haben, auch wenn du diese dreckigen Spuren bis zum Kreuz hin hinterlässt. Da kommt nachher die Putzfrau und macht es sauber. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Zweiter, in Kolosser Kapitel 2, Vers 10, wir sind völlig in Jesus Christus komplett perfekt und einwandfrei gemacht worden. Und hier Kolosser 2, Vers 10. Und ihr habt alles völlig in ihm. Ihr habt alles völlig in ihm. Du musst nicht mal zum Supermarkt gehen daneben an. Du hast völlig alles in ihm. Du musst nicht betteln. Du hast die Salbung, du hast den Heiligen Geist, du hast die Gnade Gottes. Wir haben völlig alles in ihm. Er ist das Haupt über jede Herrschaft und jede Gewalt. Du bist von Gott, wenn du richtig dein Leben betrachtest, für immer vollendet. Eigentlich solltest du jetzt sterben und in den Himmel gehen. Das wäre das Vernünftige. Denn wir sind vollendet. Wir sind vollendet. Wir haben alles, was wir brauchen in Jesus Christus. Aber wir haben ein anderes Problem. Wir müssen noch andere Menschen retten. Wir müssen noch anderen Menschen dienen. Wir müssen noch andere Menschen herbeirufen fürs Reich Gottes. Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel füllen. Deshalb sind wir noch da. Aber eigentlich wegen uns. Wir sind vollendet. Durch die Gnade Gottes. Durch den Heiligen Geist. Auch wenn wir unterentwickelt sind. Auch wenn wir schwach sind. Seine Gnade reicht für uns aus. In Jesus bist du, bin ich vollendet. Wenn du heute Abend deine Augen zumachst, wachst im Himmel auf. Auch wenn du noch nicht getauft bist, noch nicht den Zehnten gezahlt hast und nachgezahlt hast oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Oder noch nicht auf die Bibelschule gewesen bist oder noch nicht dies und jenes gemacht hast. Vergiss es, du bist vollkommen in ihm. Gereinigt und geheiligt. Ein für alle Mal. Hebräer Kapitel 10, Vers 10 und Vers 14. Wir sind durch das Opfer Jesu Christi ein für alle Mal, für immer geheiligt und vollendet. Ein für alle Mal. Da musst du nicht nochmals noch Ochsen opfern. Wir werden alle durch Jesus Christus bewahrt, durch seine Macht, bis wir am Ziel sind. Wir werden getragen. Du musst dich nicht mehr sorgen. Schaffe ich das? Brüder, bete, dass ich das schaffe. Nein, für mich braucht niemand mehr zu beten. Der Herr hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Wie er für Petrus gebetet hat. Und wenn es manchmal gefehlt hat, ist der Herr nachgegangen und sagt, Peterchen, komm mal her. Peterle. Verstehst du? Und komm jetzt, hast mich lieb. Hast mich wirklich lieb. Ja. Wir werden von Gott selbst bewahrt. Du musst dich nicht beschützen und dich da irgendwie eine Mauer um dich bauen und dich irgendwie einmauern. Nein, wir werden beschützt, von Gott selbst bewahrt, vor dem Antichristen, vom Teufel, vor den falschen Propheten, vom ganzen frommen religiösen Zauber, vor dieser weltweiten Verführung. Wir werden von Gott bewahrt. Lies Psalm 91. Deine Zugehörigkeit zu Jesus bewahrt dich. Und das ist, was Wort Gottes mich gewiss macht und sicher ist. Jesus hat seine Jünger bis zum Schluss bewahrt. Ist ihnen nachgegangen, auch wenn sie schuldig geworden sind. Weißt du, wenn der Judas sich nicht aufgehängt hätte, wäre Jesus auch dem Judas noch nachgegangen. Und gesagt, Judas, guck mal, du bist doch mein Freund. Ohne dich hätte ich nie die Erlösung vollbracht. Verstehst du? Aber der hat eine Kurzschlusshandlung gehabt. Und wir sollen nicht so Kurzschlusshandlung machen. Er ist dem Thomas nachgegangen, Petrus nachgegangen, den Emmaus-Jünger nachgegangen. Erlöste müssen keine Angst mehr vor dem Teufel haben. Der kann dir nichts mehr anhaben. Du bist erlöst aus der Gewalt des Bösen. Fürstentümer, Mächte und Gewalten, das meint alles den Teufel, können uns nicht mehr von der Liebe Gottes scheiden. Gott selbst bewahrt uns vor der Sünde. Auch, weißt du denkst ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht stolz und hochmütig und selbstgerecht werde. Nein, der Herr dämpft dich schon. Der Herr schult dich schon. Der Herr nimmt dich schon so in seine Schule. Und er bewahrt dich, dass du nicht auf falsche Wege kommst. Der Herr korrigiert dich. Gott bewahrt dich vor allen möglichen negativen Dingen, sodass du deines Heils gewiss sein kannst und fröhlich deine Straße ziehst. Wir werden von Gott begleitet, von Gott versiegelt. Wir sind von Gott versiegelt durch den Heiligen Geist. Verstehst du, was das bedeutet? Niemand darf dich antasten. Du kannst dein Geld von dem nehmen, du kannst deine Gesundheit nehmen, du kannst deine Familie nehmen, du kannst alles von dem nehmen, aber seine Seele taste nicht an. Sicher in Jesu Hände, sicher an seine Seite. Du musst dich nicht fürchten, denn die Engel Gottes lagern sich um dich. Jesus leitet dich. Du bist verblommt. Ja, du bist verblommt. Versteht ihr, was das bedeutet? Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr glaubt, versiegelt worden durch den Heiligen Geist mit der Verheißung des Segens. Du bist versiegelt. Und jetzt lass mich mal ein paar dumme Gedanken denken. Und ich denke als Pastor manchmal dumme Gedanken. Gott möge mir vergeben. Was passiert, wenn ich abfalle? Was passiert, wenn ich schwach werde? Was passiert, wenn ich schwere Sünden begehe? Was passiert da? Was passiert, wenn ich nicht auf die Stimme Gottes so höre, wie ich hören sollte? Und ich sage dir eines, Gott korrigiert uns. Er erlaubt manche Sachen. Weißt du, Gott lässt uns manchmal ganz tief fallen, wenn wir uns manchmal stolz einbilden. Ich? Oh, weißt, ich? Die anderen, ja, aber bei mir passiert sowas nicht. Und dann zeigt Gott. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, immer wieder, wenn ich gedacht habe, ich bin jetzt vollkommen. Oh, jetzt habe ich das, bin schon kurz vor dem Ziel, kurz vor dem Himmel. Dann lässt Gott mir ganz schön purzeln. Ich werde nie vergessen, ich war vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr gläubig und ich war in der Gemeinde und da durfte ich als zum ersten Mal so in der Geschäftsversammlung in unserer Gemeinde kommen und da wurde ein Bruder wegen so einer Pali runtergeputzt, verstehst du, fertig gemacht, so Gemeindeversammlung und fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss ein ganz schlimmer Bruder sein. Und habe so, was weiß ich, meine dümmsten, die dümmsten Gedanken über den gesagt. Also ich bin so froh, dass das mir nicht passiert ist und dass nicht mich getroffen hat und dass sie mich nicht erwischt haben und was weiß ich. Und wisst ihr, was passiert? Ich gehe nach Hause, reiche nicht einmal zu Hause. Bei mir passieren noch dümmere Sachen, als was bei dem passiert ist. Dann hat Gott mir gesagt, guck mal, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Verdamme nicht, auf dass du nicht verdammt wirst. Und wir leben, auch der Bruder lebt von der Gnade Gottes. So, ich habe in meinem Geist, jedes Mal, wenn ich gebetet habe, ich habe mich entschuldigt zuerst einmal, oh lieber Gott, vergib mir, dass ich über den Mann so negativ gedacht habe. Dass ich ihn so verurteilt habe. Und weißt du, was da gewesen ist? Der hat nur ein paar Liederbücher mitgenommen. Verstehst du? Es war eine so eine Lappalie. Der hat sich dabei nichts gedacht. Er hat gedacht, diese alten Bücher, die nehme ich mit und so weiter, kann ich vielleicht zu Hause im Hauskreis oder sonst noch wo verwenden. Und er hätte die Gemeinde bestohlen, verstehst du? Und was weiß ich, was sie für ein Theater gemacht haben. Leute machen wegen Lappalien, wegen Haarspalterei, große Theater. Aber Gott sieht das Herz an. Aber mich hat es erwischt in der Versammlung, verstehst du? Da fahren Dämonen raus und bei mir fahren sie rein. Verstehst du? Stolz. Und Gott sagt, du, pass auf, richte nicht. Sei nicht eingebildet. Wenn sich jemand rühmt, rühmt er sich allein der Gnade Gottes. Nur nebenbei. Es gibt aber noch schlimmere Sachen. In 1. Korinther 5, Vers 1 und Vers 5, das ist ein ganz schlimmer Fall, da übergibt der Paulus jemand dem Teufel. Muss vorstellen, ein Bruder in der Gemeinde wird dem Teufel übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde. Weißt du, das ist eine große Sache. Weil es ist, passiert nicht immer oder oft, aber hier, damit er gerettet werde am Tage des Herrn, übergibt sein Fleisch dem Satan durch Krankheit oder was weiß ich, was alles ist, dass er Ausschlag bekommt oder aussätzig wird, übergibt dem Satan, damit sein Geist gerettet wird. Und bei mir passierte genau das Gleiche. Mein Geist kam wieder zu mir. Johannes, du bist allein von der Gnade Gottes abhängig. Und ich bin froh, dass bei mir das nicht passierte, was hier Paulus über den einen Mann da in der Gemeinde in Korinth schreibt. Und es geht um die Errettung, damit ja, der Mensch errettet wird. Wenn dieser Mensch verloren gegangen wäre, obwohl er in der Gemeinde war, ein Glied in der Gemeinde war, Kind Gottes war, und er wäre nicht errettet worden, in der Ewigkeit verloren, dann wäre Gott ein Lügner gewesen und geblieben. Er hat ihn rausgeführt, hat ihm Gnade geschenkt, hat ihm die Sünden vergeben, aber ans Ziel konnte er ihn nicht bringen. Und genau das ist, was Moses einmal dem lieben Gott vorhält. Und Gott sagt, ich will das Volk Israel vernichten, das Volk taugt nichts. Du sollst, aus dir soll das Volk Gottes herauskommen. Moses, deine Sippe, deine Familie, deine Gene. Und dann sagt Gott, dann sagt Moses zu Gott, Gott, nein, ich mach da nicht mit. Denn nachher werden die Heiden sagen, guck mal, der hat das Volk rausgeführt mit mächtiger Hand aus Ägypten, hat den Pharao fast totgeschlagen. Aber er konnte das Volk nicht ins gelobte Land bringen. Herr, nimm mich lieber aus dem Buch des Lebens. So ist Moses. Verstehst? Und hier, Gott soll nicht sich blamieren und Gott blamiert sich auch nicht, mein Lieben. Wenn Gott etwas angefangen hat, der wird es auch vollenden. Glaubst du das? Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Auch wenn das Fleisch manchmal ja, verfault. Und hier, ich habe ihm dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde. Und damit am Tag des Herrn dieser Mann gläubig wird, damit ja das Ziel erreicht. Und deshalb, wir sehen viele Menschen, da fallen die Zähne raus, da werden sie blind, da werden sie lahm, da wird alles Mögliche. Aber die Seele wird gerettet. Da liegen sie im Bett, da sehen sie nur noch die Decke. Aber da arbeiten sie etwas, da arbeitet Gott in ihnen. Arbeitet Gott in ihnen. Hebräer Kapitel 6, Vers 4, in ganz anderem Zusammenhang. Aber Kapitel 6, Vers 4, da ist es hier um, kann man verloren gehen? Kann der Gläubige verloren gehen? Und hier heißt es, es ist unmöglich, es ist unmöglich, es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und so weiter, und das gute Wort Gottes dazu die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wenn sie dann abgefallen sind, wieder erneuern durch Buße und so weiter und dergleichen, dann würden sie den Sohn Gottes abermals kreuzigen und Gott zum Gespött machen. Gott lässt das nicht zu. Verstehst? Das musst du so sehen. Gott hat den Heiligen Geist gegeben. Stell mal vor, Gott nimmt den Heiligen Geist nicht mehr zurück. Er hat dir gegeben und er wird bei euch, bei dir bleiben, ewiglich, auch wenn du nicht mehr vollkommen bist. Und dann die Arbeit, es ist unmöglich. Was Gott einmal anfängt, das vollendet er auch. Wer erhält uns? Verstehst du, unsere Errettung? Es ist der Herr selber. Der Herr selbst. Es ist unmöglich, dass noch einmal alles von vorne anfängt. Nochmals das ganze Prozess mit Taufe und Wiedergeburt. Und du, wenn du einmal tot bist, bist du tot. Verstehst du? Und wenn du einmal, ja, und wenn du wiedergeboren bist, hast du das ewige Leben, obgleich du stirbst. Verstehst du? Der Gott, der Israel aus Ägypten rausführte, dieser Gott brachte das Volk auch ins gelobte Land und hat das Land verteilt und das Land besetzen lassen. Gott steht zu seinem Wort, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Überleg einmal, er steht zu seinem Wort, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Und deshalb, gib dich nicht auf, gib deine Liebe nicht auf, verzweifle nicht, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Sein Wille geschieht und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und wenn manchmal Dinge passieren, die du nicht verstehst bei den anderen, denk zuerst mal an dich selber. Wenn du selbst nicht, wenn die Dinge passieren, die du nicht verstehst, Gott weiß. Weißt du, wo er dir die Hörner abschneiden soll? Oder wo er dir dich verändern soll und so weiter? Gott weiß, was noch fehlt. Und deshalb arbeitet er an dir. Und deshalb, hab keine Sorgen. Leg die Sorgen auf Jesus Christus. Der hat das Werk angefangen und der wird das Werk vollenden. Du bist nicht durch Zufall zum Glauben gekommen, sondern du bist durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen. Die Liebe Gottes hat gezogen. Mit Seilen der Liebe hat er dich gezogen. Er hat gelockt, 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 gelockt. Und plötzlich bist du da reingekommen zur Tür. Und jetzt weißt du nicht mehr, wie du rauskommst. Ja? Gott segne dich. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du uns unsere Sünden vergibst und unsere Gebrechen heilst, dass du uns Frieden gibst, dass du uns Freude gibst, dass du uns stark machst, dass du uns, Herr, ans Ziel bringst und du hast dieses gute Werk vollendet und du wirst es auch fertig machen, was noch fehlt. Ich danke dir für diese große Fülle des Geistes und der Gaben, die du gegeben hast. Herr, auch wenn wir deine Wege nicht verstehen, deine Wege sind wunderbar. Und du bist auch für mich und für viele, die jetzt dein Wort hören im Internet oder wo auch immer, Herr, du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Das, was du hier begonnen hast, in aller Schwachheit, in aller Bescheidenheit, wie ein Weizenkorn, das in die Erde fiel, so geht der Glaube auch auf und es wird Frucht bringen, ob das die Hindernisse da sind, wie das Wetter da ist, wie die Sonne, der Mond und die Sterne stehen, ist vollkommen egal. Es kommt, wie du es haben willst, zu deiner Ehre. Diese Art und Weise, die du vorgenommen hast, die wird in Erfüllung gehen. Segne meine Geschwister, schenke ihnen deinen Frieden und deine Freude. Amen.